Oldenburger gehört habe, der nach Niederbayern gezogen ist. Ihr wisst ja, Oldenburger Protestanten, Niederbayern absolut katholisch. Und immer in der Fastenzeit, am Freitagmittag, müssen die Katholiken, die müssen ja dann Fisch essen, kalten Fisch. Und der Oldenburger hat sich dann immer ein richtig fettes Steak gebraten. Und der Duft wabert durch die Nachbarschaft. Und die ganze Nachbarschaft kommt in Versuchung und hat irgendwie die einzige Hoffnung, die sie hatten, waren, dieser Typ muss Katholik werden. Die müssen wir bekehren zum Katholizismus. Und schließlich willigte der Oldenburger dann ein und dann wurde ganz eilig ein Priester dazu gerufen, der ihn dann taufen sollte. Und er sagt dann, tauft ihn dann mit Wasser und sagt, du bist als Protestant geboren, du bist als Protestant aufgewachsen, aber jetzt bist du ein Katholik. Und in der nächsten Fastenzeit, die dann wieder anbrach, sind alle schon ganz gespannt und freuen sich auf die tolle gemeinsame Zeit. Und dann steht der Typ wieder am Grill und brät sich ein Steak. Und die Leute sind ganz aufgebracht und rennen zu ihm und sehen sie, wie er gerade so ein bisschen Wasser nimmt und sagt, du bist geboren als Kuh, du bist aufgewachsen als Kuh, aber jetzt bist du ein Fisch. Was ist eigentlich eine Taufe? Ist es eigentlich etwas, wo man einfach nur äußerlich ein bisschen was tut und danach genauso aussieht wie vorher? Also, wenn ihr lieben Täuflinge euch taufen lasst heute, ihr werdet danach nur nass sein, rein äußerlich. Aber es passiert viel, viel mehr. Und darauf kommt es heute an. Die Frage, warum lassen normale Menschen sich taufen, hier mitten vor vielen hundert Leuten so nass machen? Das ist die Frage. Und wir sind ja gerade in der Predigtreihe, wo wir uns mit Texten aus den Sprüchen beschäftigen. Und auch dort habe ich einen Vers gefunden, der meines Erachtens gut dazu passt. Die Kernaussage einer Taufe bedeutet nämlich, ich will Gott völlig vertrauen. Meine einzige Hoffnung ist Gott. Und da gibt es auch in den Sprüchen einen Vers oder zwei Verse, auf die ich heute kurz eingehen will, die nicht direkt mit der Taufe etwas zu tun haben, aber die dieses ganz schön auf den Punkt bringen und diesen Aspekt betonen. Und das soll einfach deutlich machen, dass der Glaubensschritt, der erste Glaubensgehorsamschritt, nämlich der Schritt ist, sich taufen zu lassen. Jesus hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann lasst euch auch taufen. Und der evangelische Theologe Karl Barth hat mal gesagt, Glaube ist der erste Gehorsamschritt, auf das dann noch viele folgen mögen. Aber wie ist das denn, wenn man jemandem völlig vertrauen will? Das ist doch eine große Herausforderung, oder? Wem vertraust du wirklich vollkommen? Vertrauen ist der Anfang von allem. Das war mal der Werbeslogan von der Deutschen Bank in den 1990er Jahren. Die Aussage ist klar, deine sauer verdientes Geld, das gibst du nicht einfach irgendjemandem auf der Straße, so nach dem Motto, hey, pass mal drauf auf und mach da was draus, so, sondern du gehst zu diesem adrett gekleideten Banker, dem vertraust du, der dich ehrlich berät, der gewissenhaft lukrative Anlageformen für dich heraussucht und der nahezu selbstlos dir hilft, deinen Wohlstand zu mehren. Zu diesen Typen gehst du doch, oder? Ja, ich meine, heutzutage bei der Deutschen Bank nicht mehr ganz so einfach, aber die haben ja gerade ziemlich Probleme. Die Banker haben ihr Vertrauen verspielt. Aber wem vertraust du völlig? Und wenn du jemandem vertraust, was passiert da eigentlich? Wir sammeln in der Regel immer erst Eindrücke von den Menschen und machen Erfahrungen mit Menschen und testen. Können wir dem vertrauen? Können wir ihr vertrauen? Ich habe ja schon einige Hochzeiten gemacht, aber in der Regel habe ich das noch nie erlebt, dass eine Trauung innerhalb von einer Woche passiert. Also man lernt sich kennen und in der nächsten Woche heiraten die Leute. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon Leute gehabt, die rekordverdächtig schnell fahren, aber das auch noch nicht. Und das hat einen guten Grund, weil man sich nämlich erst mal kennenlernt, ob ich dem anderen überhaupt vertrauen kann, mein Leben lang. Und soll ich euch sagen, warum ich also das war das Thema von heute, Entschuldigung, Gott völlig vertrauen, die ausgestreckte Hand. Und jetzt kommt die nächste Folie, ich habe hier mal eine Frau. Soll ich euch sagen, warum ich diese Frau niemals meine Tochter als Babysitterin anvertrauen würde? Das ist eine Frau, die mag total nett sein, aber die hat offensichtlich ein ganz großes Problem mit Drogen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich damit umgehen? Wem würde ich meine Tochter anvertrauen? Und ich kenne viele Menschen, wo ich sagen würde, boah, das sind ganz liebe Menschen, aber denen würde ich nicht meine Tochter anvertrauen. Die ist eins. Die ist noch sehr schutzbedürftig. Und ich habe solche Menschen total lieb, aber meine Tochter würde ich ihnen nicht anvertrauen. Es gibt immer Gründe dafür, warum man Menschen vertraut und warum sich jemand als vertrauenswürdig erwiesen hat. und ich ihn kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass du am Ende der Predigt verstehst, warum die Menschen sich heute taufen lassen. Warum sie sagen, ich will Jesus Christus völlig vertrauen. Darum gehe ich hier durch das Wasser. Bad, durch das Wasser, durch den Tod. Symbolisch bedeutet das ja den Tod. In das Sterben von Jesus Christus mit hinein und in die Auferstehung von Jesus Christus. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann hoffe ich, dass du am Ende der Predigt dich wieder neu festmachst in Christus. Dass du neu Vertrauen fasst in ihn. Und wenn du noch kein Christ bist, hoffe ich, dass du am Ende der Predigt einen Schritt näher kommst zu Jesus. Ich will jetzt mit euch die Texte mir anschauen aus Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Oh, habe ich jetzt los? Ich habe mich jetzt versehen. Sondern gedenke in ihm an allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da ist noch ein Malheur passiert. Also, dass der Lifehack, also das, was dein Leben leichter machen kann, wenn man Salomo vertrauen kann, ist, vertrau völlig Gott und nicht auf deinen Verstand. Das ist ja eine große Herausforderung. Vertraue, suche Sicherheit bei Gott mit deinem ganzen Herzen. Darum geht es. Und dann ist ja diese negative Seite, stütz dich nicht auf deinen Verstand. Stützen, das bedeutet sich irgendwo anlehnen, sich ausruhen. Worauf stützt du dich? Wo lehnen wir uns an? Es gibt in unserem Land eine ganze Branche, die davon lebt, dass wir dieses hohe Bedürfnis nach Sicherheit haben. Das sind die Versicherungen. Und darauf sollen wir uns nicht verlassen, wenn wir dem Wort Gottes hier vertrauen können. Oder dass wir der Gruppe, unserer Peer Group vertrauen können. Oder unserer Familie. Und Salomo sagt gewissermaßen auch nicht deinem Verstand. Das heißt aber nicht, dass wir den Verstand ausschalten sollen. Ich werde noch weiter darauf eingehen. Man könnte jetzt ja denken, so nach dem Motto, das erste Mal in einer Kirche gelandet und gleich denkt man so, ja klar, Verstand ausschalten, an der Garderobe abgeben. Das ist überhaupt nicht gemeint. In einem Buch der Weisheit sollte man ja eigentlich erwarten, dass die Aufforderung, den Verstand nicht zu verlassen, dass das erstmal ziemlich befremdlich ist. Der Verstand müsste doch total hochgepriesen werden. Ich verstehe diesen Vers nicht so, dass es eine negative Abgrenzung zu dem Bestreben nach Verstehen und nach dem logischen Erkennen in dieser Welt ist. Wenn du zum Beispiel dir die Frage stellst, wie du mit deinem Taschengeld umgehen sollst oder wie du dein Gehalt einteilst oder wenn du dich in der Mathematik oder in der Naturwissenschaft umtust, dann ist dein Verstand Gold wert. Ja? Gar kein Problem. Dein Verstand ist gut und wichtig. Ich glaube, in diesem Vers geht es darum, wo mein Herz Sicherheit findet. Darauf kommt es an. Und die Frage ist, ist dein Bankkonto oder deine Family oder deine Freundesgruppe oder sogar dein Verstand das, wo du dein Herz sicher machst? Und Salomo sagt uns, glaube ich, hey, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Das Herz, die Personenmitte des Menschen, mein Innerstes, meine Erkenntnisfähigkeiten, meine Wille, meine Gefühle, kann ich nicht da festmachen, sagt Salomo. In Vers 6, da geht es dann darum, dass er andeutet, dass dann, wenn wir Gott dann vertrauen, dass er uns dann auf den Wegen des Lebens lenkt und leitet. Da ist nicht gemeint, dass es automatisch gesund und glücklich und alles nur toll, nicht eine Wohlfühltheologie, so nach dem Motto, die göttliche Planierraupe walzt dir alles aus dem Weg, was du auch an Problemen haben könntest, die Realität zeigt, es gibt Höhen und Tiefen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns durch die Tiefen hindurchgeht und über die Höhen und Tiefen mit uns gemeinsam geht, unterwegs ist. Das ist die Zusage. Und dass wir die Frage beantworten können, warum um alles in der Welt lebe ich überhaupt? Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Gott will, dass mein Leben gelingt. Ich habe eben nur diese eine Chance. Es gibt keine zweite Chance im Leben. Und das ist genauso in der Autoindustrie. Da gibt es Leute, die investieren sehr viel Zeit, um so ein dickes Buch zu schreiben, um dir zu sagen, wie dein Auto funktioniert. Die Leute haben nichts gegen dich, wenn sie dir schreiben, hey, du solltest lieber Benzin in deinen Tank tun, wenn du sagst, Diesel ist doch günstiger. Das hat einen Sinn. Und genauso ist es im Reich Gottes auch, dass Gott möchte, dass unser Leben funktioniert. Und dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, auf diese Art und Weise. Und darauf vertrauen dürfen, dass er unser Leben zu einem guten Ziel führt. Und er möchte, dass wir am Ende im Himmel in der Ewigkeit ankommen. Das ist die große Verheißung für jeden Christen. Am Ende stirbst du nicht, sondern du gehst heim. Du wirst vollendet in Christus. Was für eine Hoffnung. Und als Christen vertrauen wir immer nur aufgrund dessen, was Gott schon getan hat. Unsere persönlichen subjektiven Erfahrungen sind schön und gut. Aber sie sind sehr unterschiedlich. Der eine hat ganz tolle Wunder mit Gott erlebt. Der andere verzweifelt geradezu daran, dass er diese Wunder eben nicht erlebt hat. Und wenn wir zum Beispiel in den Hebräerbrief reinschauen, Hebräer Kapitel 11, mach das mal zu Hause, da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Menschen, die große Dinge mit Gott erlebt haben. Die Helden des Glaubens, man sagt, boah, das möchte ich auch erleben, das möchte ich auch erleben und Wunder und Zeichen und sie haben Könige besiegt und Löwen bezwungen und so weiter. Und dann kommt Vers 36 eine Liste von unsäglichem Leid. Genau die gleichen Leute, die auch Gott nachgefolgt sind. Die sind zersägt worden, sie sind verfolgt worden, sie sind niedergemacht worden und die Kirchengeschichte zeigt uns ein großes Bild von diesen Menschen, auch diese Menschen sind Helden des Glaubens. Nicht alle Leute sind im Feuerofen wie die drei Freunde herausgekommen. Die meisten Märtyrer sind im Feuer verbrannt und sind dort gestorben. Und das ist die Aufforderung, trotz allem. Es kann sein, dass du große Wunder erlebst, es kann sein, dass du großes Leid erlebst, aber Gott ist bei dir. Das ist die frohe Botschaft. Und du brauchst nicht mehr daran verzweifeln, ob Gott mit dir ist oder nicht mit dir ist. Gott ist mit dir. Gott liebt dich. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und wenn du dein Leben verherrlicht werden solltest, wie das zum Beispiel einige Reformatoren gemacht haben, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind, sie haben Gott verherrlicht mit ihrem Tod. Und mir geht es nicht darum, hier jetzt ein Märtyrertum, das Wort zu reden. Aber es geht darum, sich bewusst zu machen, dass Christsein konsequent bedeutet, konsequente Nachfolge bedeutet und dass es nicht nur Eierpopeia und schönes Leben ist. Es ist die Aufforderung zum Vertrauen. Und da geht es nicht darum, dass wir einfach nur eine Erkenntnis haben über den Jesus von Nazareth, der vor 2000 Jahren gestorben ist. Diese Fakten sind wichtig. Die sind auch historisch nachvollziehbar. Ich brauche diese Argumente für meinen Verstand, dass ich überhaupt glauben kann. Aber das ist noch kein Glaube. Glaube bedeutet auch nicht einfach nur eine Zustimmung, sondern das Motto, ja, der Jesus musste schon sterben und es war auch schon alles gut und schön. Glaube ist, ich muss mich persönlich entscheiden, dass diese Errettung, für meine Errettung nur Jesus reicht. Dass ich sage, Gott, ich nehme das persönlich an. Das ist das, was an vielen Stellen in der Bibel deutlich gemacht wird. Zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, ganz bekannter Vers, da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da steckt ein ganz überraschender Ausdruck drin. Der sagt nicht einfach, jeder, der ihm glaubt, das würden wir sagen, sondern Johannes sagt, jeder, und auch im Griechischen kommt das rüber, jeder, der an ihn glaubt, der in ihn hinein glaubt, in Jesus als Person gewissermaßen hineingeht mit seiner ganzen Existenz und in ihm Ruhe findet. Das bedeutet es, in Christus zu sein und Christus in mir. Glaube ist eine Aktivität, die den Menschen aus sich selbst herausnimmt und ihn mit Christus eins macht. Das bedeutet Glaube. Das ist existenziell für mich geschehen. Und das für sich persönlich anzunehmen. Jesus ruft Menschen auf, ihm nachzufolgen, umzukehren von ihren bösen Wegen, umzukehren und ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Diese beiden Aspekte sind wichtig und ich komme damit zu meinem letzten Bild. Ihr seht hier Schiffe, die vor Anker liegen. Da, die Anker. Ich fand, das war ein tolles Bild. Mir die Frage zu stellen, wo habe ich den Anker meines Herzens festgemacht? Wenn ich meine Sicherheit in meinem Bankkonto habe oder meine Sicherheit in meiner Familie habe oder meine Sicherheit in meinem Verstand habe, dann bin ich immer bei mir mit meinem Anker. Und was würde mit so einem Boot passieren, wenn die Kette hier nicht dran wäre? Es würde einfach aus dem Meer hinaustreiben. Und ich habe mir das so vorgestellt als Bild. Ich möchte meinen Anker werfen. Ich habe jetzt keinen Anker gefunden, wollte eigentlich eine Requisite mitbringen, aber ihr könnt euch das vielleicht bildlich vorstellen, sich hier am Kreuz festzumachen und hier fest zu verankern. Das ist der Ort, wo wir Christen darauf vertrauen. Und das ist das, was die Täuflinge heute bekennen. Sie haben ihren Anker geworfen, nicht mehr in sich selbst, sondern an Christus sich festgemacht. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das, was Leben schenkt. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat eine anschauliche Geschichte erzählt von einem Mann, der mit dem Rücken an einem Abgrund steht, immer mehr, und die eine Feuerwand ihm gegenüber steht. Und die kommt immer näher, kommt immer näher. Unmittelbar bevor die Flammen ihn erreichen, hört er eine Stimme aus dem Abgrund, die ruft: Spring! Und der Mensch sagt dann: Ich sehe nichts, es ist alles dunkel da unten. Die Stimme aus dem Abgrund ruft: Spring trotzdem, ich sehe dich gut. Und so ist das, wenn wir mit der Schuld und mit der Last unseres Lebens an den Abgrund kommen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass einer da ist, der uns sieht, auch wenn wir nicht alles rational im Letzten erklären können. Christus hat versprochen: Ich komme mit deiner Schuld klar, ich komme mit deiner Vergangenheit klar, ich komme mit deiner Gegenwart klar und ich komme mit deiner Zukunft klar. Und wenn du dein Leben, dein Anker wirst, wenn du dich festmachst, wenn du springst, dann darfst du Hoffnung haben, dass ich dein Leben zu meinem guten Ziel führen werde. Die Aufforderung in diesem Lifehack, in diesem Lebenskniff ist, dass wir Gott völlig vertrauen. Wie es im Psalm 37 schon heißt: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich habe euch schon das ein oder andere Mal von der Zeit erzählt, als ich sehr, sehr schwer krank war und keine Hoffnung mehr hatte, dass ich irgendwie wieder gesund werde. Und da hat meine Mutter mir dieses Lied mal gesagt, dass sie das zu Hause aufgedeckt hat in einem Liederbuch und immer wieder dann mit diesem Lied für mich gebetet hat. Von Paul Gerhardt, ein altes Lied. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Das ist so ein Lied, wo das zum Ausdruck gebracht wird, dass wir unser Leben Gott anvertrauen dürfen. Und dann, auch wenn es durch die Krisen hindurchgeht und man nicht weiß, ob es einen Morgen gibt. Das ist die Hoffnung, von der uns hier das Evangelium etwas rüberbringen will. Wir wollen jetzt ein Lied singen von Hillsong. Das Lied heißt Still. Und in diesem Lied kommt es auch zum Ausdruck. Liebe Lobpreisband, kommt schon mal nach vorne. Da kommt es rüber, dass wir im Text, dass wir uns ausruhen. Komm, ruh dich aus bei deinem Gott. Trau auf ihn und auf seine Kraft. Wenn die Meere toben, wenn Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Du bist der König über Wind und Flut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Dieses Lied wollen wir gleich zusammen singen. Ich lade euch ein, schon mal aufzustehen.